Zur heutigen Predigt lese ich aus der Bibel in 1. Petrus 1,
danke,
Vers 1 bis 2.
Dass du uns ins Herz
Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und 1. Petrus 2, Vers 11 bis 12. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gottes Reisen am Tag der Heimsuchung.
Die ersten Zeugen, die unmittelbar Jesus in Israel gesehen haben, die ersten Apostel, die Zeugnis abgelegt haben, waren einer um den anderen heimgegangen zu ihrem Herrn. Die Wiederkunft Jesu hat sich hinausgezögert. Und in dem Maß, als nun wirklich Gemeindegeschichte begonnen hat, da musste sich die Gemeinde Jesu ganz neu einrichten. Sie musste sich überlegen, wie leben wir eigentlich in dieser Welt? Wie gestalten wir unser Leben? Der Herr ist jetzt weg, wir sind Gemeinde Jesu, wie leben wir? Und sie mussten selber das verstehen, wie das wohl gehen wird, wenn wir in dieser Welt längere Zeit leben und unseren Glauben darzustellen und unser Zeugnis auszurichten haben. Das heißt, auf einmal wurde es ganz aktuell. Nicht nur die Frage, werden wir bald entrückt, aufzuwerfen, sondern jetzt war es aktuell zu fragen, wie verhält sich ein Christ eigentlich in dieser Welt? Und nicht nur in dieser Welt, wie verhält sich eigentlich ein Christ in der Gemeinde Jesu Christi? Wie lebt er dort? Und nicht nur in der Gemeinde, sondern wie lebt er in seiner Ehe? Wie lebt er in seiner Familie, auf seinem Beruf, in der Gesellschaft, in seinem Staat? Wie benimmt er sich? Also jetzt war das Selbstverständnis gefragt, wenn es dauert, bis Jesus wiederkommt. Und ein weiteres noch, wie lebt ein Christ in der Gemeinde? Wie lebt er in der Geschwisterschaft der Gemeinde? Wie kann das überhaupt aussehen? Und daraus war dann das entstanden, was der Petrus hier nennt. Und ich möchte jetzt einmal auf die Begriffe eingehen und sie kurz nennen, die hier im ersten Petrusbrief gleich am Anfang des Briefes genannt werden. Zunächst einmal dieses Wort Pilger. Das meint einen, der auf der Wanderschaft ist. Ganz schlicht und einfach. Und dann gibt es noch ein anderes Wort in manchen Übersetzungen, das lautet Beisasse. Dieses Wort kennen wir eigentlich in der deutschen Sprache so gut wie wenig, beziehungsweise wir benutzen es nicht. Aber Beisasse, damit ist einer gemeint, der neben dem Haus ist oder außerhalb des Hauses. Also, es geht darum, dass auf einmal das Verständnis des gläubigen Menschen sich darin gefunden hat, wahrzunehmen, aha, wir sind Gäste hier. Wir sind zu Besuch hier. Mehr ist nicht. Mehr können wir nicht sagen. Wir alle spielen also hier eine Gastrolle. Und das ist natürlich ein Unterschied zum Volk Israel. Nicht? Das Volk Israel war immer Gast unter den Völkern. Und in dem Augenblick, wo heute Israeliten in das gelobte Land nach Israel kommen, dann sagen sie, jetzt sind wir daheim. Jetzt sind wir daheim. Das ist das, was die Auseinandersetzung bringt mit dem Islam. Dass eben der Moslem sagt, nein, Das ist unser Land und wir wollen in unserem Land keine Juden haben. Und die Allerschlimmsten formulieren es so, dass sie sagen, wir wollen die Juden ins Mittelmeer treiben. Da gehören sie hin. Und die Juden wiederum sagen, nein, das ist unser Land, unser Heimatland. Wenn ich das jetzt mal auf die Spitze bringen darf, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht meine Heimat. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht meine Heimat. Ich bin zwar Bürger hier und ich habe einen deutschen Pass, keine Frage. Aber daheim bin ich hier nicht. Daheim bin ich hier nicht. Das wird spätestens jedem klar, wenn man mich in einem Sarg hinausträgt. Und dann muss jeder gestehen, ich war nur ein Gast. Nur ein Gast. Für 60 Jahre, für 80 Jahre, je nachdem. Nur ein Pilger, nur ein Fremdling. Mehr nicht. Nur ist das beim Juden ganz anders. Und deswegen lassen sich Juden in Jerusalem beerdigen beim Garten Gethsemane, damit sie bei der Ankunft des Messias gleich dabei sind, wenn er aufersteht. Und dass sie dann diese Auferstehung miterleben dürfen in der Gemeinschaft des jüdischen Volkes. Aber wir als Gemeinde Jesu Christi, als Einzelne, sind überall fremd. Nur Gäste, nur Fremdlinge, nichts anderes. Viele Christen sind im Lauf der Jahrhunderte in irgendein Land gezogen, wo sie geglaubt haben, dieses Land, das könnte uns Heimat sein. Und so gab es Bewegungen von Birkenfeld nach Feuerland, und dann in die Ukraine und von der Ukraine nach Finnland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele nach Südamerika gezogen, weil sie geglaubt haben, dort könnten sie einen christlichen Staat aufbauen. Bekamen Land, zum Beispiel in Paraguay, und haben eine Kolonie gegründet. Am Anfang ging das ganz gut, keine Verbrechen, nichts ist gestohlen worden, alles in Ordnung, bis mir dann der eine oder andere Christ gesagt hat, irgendwann mussten wir doch eine Polizei einrichten, weil es nicht weiterging. Wieder andere sagen Jerusalem. Jerusalem! Wenn ich nur dort wohnen könnte, dann wäre ich daheim. Nein, auch Jerusalem ist für einen gläubigen Menschen nicht sein Zuhause. Wir haben es doch gerade eben gesungen. Wir sind nur Gäste, nichts anderes. Nicht unsere Heimat ist ganz woanders. Und der Herr Jesus hat das eindeutig sagen lassen durch den Apostel Paulus, wenn Paulus es den Kolossern schrieb, sucht, was droben ist, wo Christus ist. Dort gehören wir hin und nicht auf diese Welt. Sucht, was droben ist, wo Christus ist. Dort sind wir daheim und dort haben wir Bürgerrecht. Alles andere ist nur ein Gasthaus, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur ein Gasthaus. Und wenn wir heute nach dem Gottesdienst vor unserer Wohnungstür stehen, die Schlüssel aus der Tasche nehmen, ihr Lieben, dann sagt euch das mal ganz bewusst. Hier ist nicht mein Zuhause, hier ist mein Gasthaus. Mehr nicht. Mehr nicht. Ich bin so dankbar, dass Lydia und ich von einem Ort zum anderen gezogen sind, von einer Stadt zur anderen in den letzten Jahrzehnten. Immer von einer Gemeinde zur nächsten. Und manchmal sind wir durch die Siedlungen gegangen und dann waren die Wände dekoriert und es waren Bilder aufgehangen, die ganze Geschichte der Familie war an der Wand. Und bei uns, da kam es immer irgendwie nicht dazu. Und ich habe zu Lydia gesagt, Lydia, wir sind nur 8 Jahre hier und dann ziehen wir weiter. Und eigentlich war das gut, dieses Weiterziehen für uns. Warum? Weil jedes Zuhause in Anführungsstrichen eben nur ein Gasthaus war. Also, hier sind wir Fremdlinge. Jetzt hat der erste Petrus das schon in seinem ersten Vers zur Darstellung gebracht. Da sagt er nämlich von den Gläubigen, ihr, die ihr Fremdlinge seid, seid zerstreut in der Diaspora. Und Diaspora bedeutet ja nichts anderes als Zerstreuung. Und wisst ihr, und das müssen wir uns ganz aktuell sagen lassen, es gibt keine christlichen Staaten. Die gibt es nicht. Es gab mal eine Zeit, da haben Christen gedacht, Kenia könnte ein christlicher Staat sein. Ich weiß noch ganz genau, wie davon die Rede war. Bis man dann gemerkt hat, dort gibt es Mord und Totschlag. Christlicher Staat? Fragezeichen? Nein. Es gibt keinen Staat, wo nur Christen sind. Amerika übrigens ist auch kein christlicher Staat. Den gibt es nicht. Aber was es gibt, ist eine christliche Kultur. Weihnachtsoratorium zum Beispiel von Johann Sebastian Bach oder bestimmte Kirchenlieder, die durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder aktuell gesungen wurden, in den Kirchen meistens. Das gibt es und darüber bin ich froh. Und die Frage, die uns heute bei uns doch bewegt, ist, ob die gläubigen Fremdlinge in der Bundesrepublik, also wir, ob wir letztlich noch den Ton angeben können, wenn es um Werte geht, wenn es um Normen geht, wenn es um ein christliches Leben geht. Sollen wir als Gemeinde da überhaupt noch hineinwirken in unser Land, um ein aufhaltendes Moment zu sein, wie die gesamte Gemeinde auf dieser Welt? Damit nicht alles in die Binsen geht? Seien wir an dieser Stelle einmal ganz ehrlich. Überall, ob es das Fernsehen ist, ob es das Radio ist, ob es die Tageszeitungen sind, ob es das Internet ist, ob es unser Handy ist. Alles, was den Glauben madig macht, ihr Lieben, das wird veröffentlicht. Das wird breit getreten. Und das Gute wird wie oft unterschlagen. Ich habe das einmal gemerkt, als diese Evangelisation mit Prochrist, wie hieß der Evangelist nochmal? Bazzani. Als Bazzani in aller Munde war, in ganz Deutschland, Prochrist. Und ich dachte, nicht nur in Deutschland. In Polen sollen Aufzeichnungen sein, in Österreich sollen Aufzeichnungen sein. Und ich dachte also, in der Heute-Sendung des zweiten deutschen Fernsehens, da müsste doch etwas kommen. Es geht immerhin um 500.000 Menschen, die eingeladen werden oder die kommen werden zu den Veranstaltungen. Ihr Lieben, nicht eine einzige Silbe wurde an diesem Tag in der Heute-Sendung genannt. Und ich dachte, so ist es. So ist es in unserem Land, in unserer Medienlandschaft. Und ich sage das ganz offen und frei. Unsere Medienkultur ist tendenziell. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und unser Volk ist drauf und dran, aus dem Land der Reformation ein Land der Destruktion, der Zerstörung, des Untergangs zu machen, wo alles kaputt gemacht wird. Unsere Väter, als sie die Verfassung geschrieben haben, die haben sich noch etwas gedacht. Die haben von einer Ehe gesprochen, von Mann und Frau. Und da hat noch niemand gesprochen von Kindern, die abgetrieben werden sollen. Und heute? Heute ist das Gang und Gäbe. Und das macht mir deutlich, ich bin hier ein Fremdling. Das ist alles das, was ich nicht will. Was ich nicht will in meiner Heimat. Deswegen, hier ist nicht meine Heimat. Und wir spüren das doch. Die Gemeinde Jesu Christi ist in unserem Volk zu einer Randfigur geworden. Glauben wir bitte nicht, dass in Deutschland Millionen von Christen zu Hause sind. 500.000 Wiedergeborene, die bereit sind, nach der Heiligen Schrift zu leben. 1 Million, 1,5 Millionen. Aber dann höre ich auf zu zählen. Eine Randfigur. Das Zweite, was der Petrus hier über die Stellung eines gläubigen Menschen sagen möchte, ist, die Gläubigen sind immer in der Minderheit. Es mag Gruppen und Kreise geben, auch größere Gemeinden, aber wir sind zahlenmäßig immer eine kleine Herde. Das war so und das wird immer so sein. Denken wir bitte heute Morgen an unseren Arbeitsplatz. Mit wie vielen Kollegen und Kolleginnen arbeiten wir zusammen? Sind es 20? Sind es 50? Sind es 300? Gut. Wie viele Gläubige sind unter diesen? Bin ich alleine? Finde ich noch einen anderen? Sind es vielleicht 4? Aber mehr? Mehr finde ich kaum. Oder die Schule, Gesamtschulen, 500 Kinder, 800 Kinder, 900 Kinder. Wie viele Gebetskreise? Einer? Wenn einer da ist, wie viele kommen zu diesem Gebetskreis? 10? 5? 15? Und dann hört es langsam auf. Ich habe an unsere Straße gedacht, noch heute Morgen, wo wir wohnen, am Sonntagmorgen. Wie viele gehen zur Kirche? Ich sehe ehrlich gesagt niemand in unserer Straße, der um 9:30 ins Auto steigt und losfährt zum Gottesdienst mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Heute bekommen wir sogar die Verkündigung frei ins Haus. Und das haben nicht nur die Leute, die vom Herrn letztlich nichts wissen wollen, gemerkt, sondern das merken auch Freikirchler. Freikirchler haben das auch schon gemerkt. Und dann bleiben sie eben auch zu Hause. Ist so einfach, ist so schlicht. Obwohl doch Hebräer 10, 25 sagt, und verlasst nicht eure Versammlung, wie etliche pflegen oder wie es unter den Gläubigen Sitte geworden ist. Sitte, muss man sich mal vorstellen. Es ist Sitte geworden, dass man nicht mehr zum Gottesdienst geht. Hallo? Was ist das für eine Nachfolge? Wir sind damit ein Vorbild für die Menschen, die draußen den Herrn noch nicht kennen. Wenn die Gläubigen nicht zum Gottesdienst gehen, soll ich mich dann einladen lassen? Warum eigentlich? Wir sind in einer Minderheit und ich möchte euch heute Morgen bitten, das ganz bewusst zu übernehmen. Ich kann ganz alleine stehen in meiner Ehe, in meiner Verwandtschaft, wo immer ich stehe und gehe. Das liegt daran, dass der Petrus noch etwas hinzugefügt hat. Er sagte nämlich, ihr auserwählten Fremdlinge. Und gläubig werden hat immer mit einer Auswahl zu tun. Das ist ein heilsgeschichtliches Prinzip, das unser Gott letztlich so gewollt hat für seine Kinder. Und erwählt sind wir zu einem Auftrag. Jeder von uns, und da kann sich keiner herausnehmen, der den Herrn Jesus in sein persönliches Leben eingeladen hat. Jeder von uns hat einen Auftrag. Deswegen bist du noch da. Und mancher unter uns ist erwählt zu nichts anderem. Ich habe das, glaube ich, schon einmal in einem Gottesdienst gesagt. Zu nichts anderem als zu leiden. Das ist sein Auftrag. Komme mir bitte keiner und sag, Christen, die brauchen nicht zu leiden. Christen sind dazu berufen, dass es ihnen immer gut geht. Wo finde ich das in der Heiligen Schrift? Ich persönlich finde es in meiner Bibel nicht. Ganz bestimmt nicht. Wir sind auch berufen, um zu leiden. Und alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und wenn wir es zur Ehre Gottes tun, dann verherrlichen wir Gott durch unser Leid. Und wie viele sind's, die in der Gemeinde Jesu Christi zu Hause sind und unter Verfolgung stehen und leiden, von morgens bis abends leiden und nichts anderes. Und der Nächste ist erwählt, in der Gemeinde zu dienen. Immer das wegzumachen, was der andere liegen lässt. Zu dienen. Und alles, was ihr tut, wiederum tut zur Ehre Gottes. Und wenn wir es zur Ehre Gottes tun, dann verherrlichen wir Gott. Und wenn es der letzte Dreck ist, den wir raustun, aber wir verherrlichen Gott damit. Das wollte Gott so. Und deshalb nahm er aus der großen Völkerfamilie einen heraus, Abraham. Und mit ihm ein Volk und in diesem Volk wieder Mose und dann Aaron und dann die Leviten. Und so ging die Geschichte weiter. Und schließlich noch einen einzigen, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Durch Leid ans Kreuz gegangen ist. Und er war bereit, all den Schmutz und all den Dreck auf sich zu nehmen und dafür zu sterben. Er ganz allein war der Erwählte, an dem die ganze sündige Menschheit sich letztlich konzentriert hat. Und am Ostermorgen war er der eine Erwählte, durch den die ganze Menschheit wieder auferstanden ist und leben darf, weil er lebendig geworden ist. Und dann ging es weiter, die 12, die 70, die 500 und dann die Gemeinde Jesu Christi, bis schließlich einmal die Völker gesegnet werden durch Israel, bis Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Nicht? Und unter diesem Prinzip steht der Gläubige. Wenn du einen ungläubigen Mann hast oder eine ungläubige Frau, dann bist du erwählt, an ihm oder an ihr zu leiden und ihn oder sie zu lieben. Das ist der Auftrag. Jammere nicht darüber, dass ein ungläubiger Partner vielleicht neben dir ist. Nein, da gibt es einen Auftrag und den darfst du wahrnehmen. Und dann darfst du ihm das ganze Programm Gottes, dass Sünde zu Gnade wird und Tod zum Leben, dass Finsternis zu Licht wird, dieses ganze Programm darfst du mit der Hilfe Gottes an ihm ausleben. Und das kannst du fortsetzen in allen Bereichen, wo du zu Hause bist. Mach dich damit vertraut, dass der Herr Jesus dich gerufen hat. Keinen anderen, sondern jeden von uns ganz persönlich. Und geh ganz bewusst darauf ein. Und so wie Jesus hinausgebracht worden ist vor das Lager, kann es sein, dass du als Vater, ich sag's mal ganz deutlich, einen Tritt bekommst von deinem Sohn. Nicht die Liebe wird in vielen erkalten. Das schwingt so im Hinterkopf. Die Liebe wird in vielen erkalten. Dass du als Vater einen Tritt bekommst von deinen Kindern. Vielleicht wird dir ein Maulkorb umgehängt. Du bist inzwischen 80 geworden und dein Sohn sagt zu dir, ach weißt du, Papa, sei still, es ist besser, sei still. Was machst du dann damit? Nicht? Oder im Geschäft, da darfst du nichts von deinem Glauben erwähnen. Und damit bin ich schon bei dem, was passieren kann, wenn du ein Fremdling bist. Dass du mit deinem Mann oder deiner Frau die Hölle erlebst und vieles andere mehr. Dass es schlimm zugeht. Wisst ihr, das Spektrum reicht von, sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk, preis den Herrn. Wunderbar. Aber das Spektrum geht noch weiter. Sie hatten nicht nur Gnade bei dem ganzen Volk, sondern gehört ihr mir, dann wird euch die Welt hassen. Und wenn sie mich gehasst haben, dann hassen sie auch euch. Das geht über die Verfolgung bis hin zum Terror. Das ganze Spektrum. Also das wollte ich heute Morgen sagen. Zerstreut unter alle Völker, erwählt und wir sind Einzelne in einer Minderheit. Jetzt wollte ich aber doch noch einmal auf das Wort Fremdling eingehen. Man kann natürlich schon fremd werden in seiner Umgebung, indem man sich entsprechend seltsam verhält, um nicht zu sagen, komisch. Und Fromme können wirklich die komischsten Leute sein. Von daher gibt es auch eine unechte Fremdlingschaft, wo ein Christ durch sein Verhalten sich so daneben benimmt, dass man seinen Glauben gar nicht mehr ernst nehmen kann. Das kann erzkonservativ aussehen. Das kann aber ganz liberal aussehen, dass man meint, ich muss alles mitmachen, was die Welt vormacht. Dann bin ich auch komisch, wenn ich den Herrn Jesus eingeladen habe in mein Leben. Und nachher sagt der Betreffende, also mich nimmt niemand ernst. Dabei liegt es an seinem Verhalten. Das Verhalten ist so seltsam. Peter Hane hat einmal ein Buch geschrieben, ein dünnes Paperback, komische Heilige. Wer das in seinem Bücherschrank hat, ich muss euch sagen, es lohnt sich, dieses Buch mal wieder zu lesen. Also ich glaube, wir haben die Intention dieser Verkündigung heute Morgen verstanden. Wir sind hier nicht zu Hause, sondern dort oben ist unser Zuhause. Und wenn wir dort angekommen sind, ihr Lieben, dann werden wir uns so wohl fühlen, wie wir uns noch nie wohlgefühlt haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass das unsere Hoffnung ist. Und ich habe mich so gefreut vorhin über dieses Lied von der Ewigkeit, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Und Herr, dahin wollen wir leben, dahin wollen wir arbeiten, dahin wollen wir dir dienen. Danke für diesen Ausblick und für diese Hoffnung, die du so groß in unser Herz gelegt hast. Amen.